Hallo und herzlich willkommen zum Triathlete Podcast. Mein Name ist Christian Kramer und ich bin heute mal wieder allein unterwegs, zumindest ohne den Stefan, wobei allein nicht ganz stimmt. Ich sitze heute nach vielen verschobenen Terminen aus verschiedensten Gründen, haben wir es endlich geschafft mit meinem Coach, dem Ben Ressel, zusammen. Und deswegen gleich hallo Ben.
Hallo Christian, ich freue mich, dass ich als sehr medienaffiner Mensch es endlich geschafft habe, in einen Podcast zu kommen.
Ja, also wie schon gesagt, wir haben wirklich lange gebraucht, das immer wieder aus verschiedensten Gründen vor uns hergeschoben, wobei es eigentlich ja unbeabsichtigt war. Es kam halt immer eins zum anderen und wie es halt so ist, hat einen auch nichts zwingend gedrängt, aber jetzt finden wir endlich die Zeit und hoffentlich auch die Muße, mal was Informatives und zum Training und so weiter zu machen. Unser Plan ist so ein bisschen, dass hoffentlich einmal monatlich so einen leichten Service-Podcast rauszubringen, wo es um das Thema Training, Regeneration, Trainingseinheiten, wieso, weshalb, warum, Essen, kann ich eine Weihnachtsgans essen und soll ich die Klöße weglassen oder vielleicht nur das Dessert später oder auch nicht das Dessert. Alles sowas versuchen wir so ein bisschen thematisch aufzugreifen, aber dann dazu später mehr, hoffentlich dann auch in mehreren Folgen. Zuerst einmal kurz zu dir, Ben. Du bist Triathlon-Coach, kommst aus dem Süden Sachsen-Anhalts, um es ein bisschen weiter einzugrenzen, Kreis Mansfeld-Südharz. Hast schon selber auch bis zur Mitteldistanz es gebracht. Den ganz großen Schritt zum Ironman, es ist einfach hauptsächlich ein zeitlicher Aufwand, glaube ich. Ansonsten hättest du das wahrscheinlich auch schon verrückterweise gemacht. Betreust nicht nur Triathleten und Läufer, auch Motocross-Fahrer hast du unter anderem unter deinen Fittichen, also bist da ziemlich querbeet aufgestellt. Aber um dich selber vielleicht nochmal so ein bisschen näher vorzustellen, wieso, weshalb, warum Triathlon und so weiter und so fort, würde ich kurz mal das Zepter an dich übergeben.
Ja, danke Christian für die einleitenden Worte und ich hoffe auch, dass wir dann im Verlauf des Jahres 2022 neben Themen Training, Ernährung, vernünftige Regeneration, vielleicht auch über den ein oder anderen Wettkampf sprechen können, weil die Wettkampfsaison 2022 vielleicht eine noch ehrlichere wird als die im Jahr 2021 und es auch da wieder einen guten Rhythmus gibt, der dann halt mitunter auch dafür gesorgt hat, schon in diesem Jahr, dass wir uns manchmal nicht gesehen haben, weil ich dann doch Rennen begleitet habe, irgendwo auf der Welt. Ja, zu mir selber, Sportwissenschaften studiert und so wie du sagst, es gibt mittlerweile noch einen Motocrosser, der tatsächlich noch übrig geblieben ist, weil sich da über die Zeit einfach auch eine klare Schwerpunktverlagerung ergeben hat. Und Motocross war einfach ja auch eine Sportart, die ja meinen sportlichen Hintergrund so ein bisschen dargestellt hat und ich darüber ja auch die Idee auch bekommen habe, Sportwissenschaften zu studieren. Und da natürlich einfach eine gewisse Bekanntheit auch da war zu verschiedenen Sportlern und es da dann sehr einfach war, einen Einstieg zu finden, auch in die Trainingsbetreuung, weil man einfach sehr, sehr klar auch abschätzen konnte, was da die Anforderungen sind und der Motocross-Bereich sicherlich auch technisch wahnsinnig durchdacht ist, was Einstellung von Fahrwerken angeht, was vielleicht auch das Tuning des Motors angeht. Aber das Tuning am eigenen Motor manchmal so ein bisschen hinten runtergefallen ist und da einfach der Einstieg passiert ist. Ja, und im Verlauf kam halt der Triathlon ja so ein bisschen durch die Hintertür vielleicht auch immer mehr in den Fokus. Dann an der Uni selber erstmal ja, schwimmen gelernt, ist vielleicht auch zu viel gesagt. Aber ich habe meine Sporteignungsprüfung noch brustschwimmend absolviert. Kann mich da auch in viele Triathleten hineinversetzen, die das Schwimmen ein bisschen später gelernt haben. Dadurch kriegt man vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive innerhalb der Betreuung. Und ja, habe dann einfach, also ich bin schon immer gerne Rad gefahren, bin auch in Zeiten der frühen sportlichen Kindheit auch einfach gerne gelaufen. Und dann bringt man ja häufig irgendwann alles zueinander und setzt es in einem Sport auch um. Und ja, auch korrekt, Mitteldistanz gemacht. Langdistanz fühle ich mich am Streckenrand tatsächlich deutlich wohl und kann mir auch vorstellen, da noch eine Weile zu bleiben, weil ich auch für mich dann irgendwann einfach die klare Entscheidung getroffen habe, dass ich eine ganz, ganz klare Entscheidung haben wollte, mache ich den Sport selber auf einem hohen und vielleicht auch für mich hohen Niveau. Ja, das muss man, glaube ich, auch immer klar differenzieren. Oder möchte ich meine Betreuungsleistung einfach deutlich intensivieren? Und da ist die Entscheidung dann sehr einfach gefallen. Und ich habe für mich einfach beschlossen, ich möchte das ganz, ganz klar trennen und eben nicht Trainierender sein, der Leute trainiert, sondern ganz klar, ich möchte halt mit einer möglichst objektiven Perspektive dann auch jeden sehr, sehr individuell betrachten und nicht in Versuchung geraten, das, was ich vielleicht gerade gemacht habe, was bei mir was verursacht, ausgelöst, gebracht hat, dann vielleicht auch immer wieder versucht zu sein, das zu übertragen, dass das ja auch dann bei anderen funktionieren muss. Ich denke, dafür sind alle Menschen körperlich als auch, ja, vielleicht von der Arbeitsbelastung, von möglicher Belastung, die auch mental vielleicht da noch dazu kommt, ganz, ganz anders aufgestellt und jeder geht einfach anders damit um. Und daher lassen wir das mal mit der Langdistanz, zumindest für mich selber. Ich reise lieber zu Langdistanzen und habe dort lange Arbeitstage, die auch sehr, sehr viel Spaß machen.
Ja, also es stimmt, lange Arbeitstage für den Triathleten an sich, der das selber macht, ist es meistens kürzer als für den Betreuer, Coach, Schrägstrich, die meistens dabei sind, weil die stehen auch mitzeitig auf, haben einen ganz anderen nervlichen Aufwand und wenn man im Ziel ist, ist es für einen selber vorbei. Aber gerade wenn du als Coach noch an der Strecke bist, du hast ja dann selten bloß ein Eisen im Feuer, sei es jetzt Profis oder AK-Athleten, da kann so ein Tag schon mal 12, 13, 14 Stunden ganz schnell werden, plus nachher noch entweder eine Träne trocknen oder einen Freudensekt zusammen trinken, wenn die Ziele erreicht wurden, was ja auch in letzter Zeit schon trotz der wenigen Wettkämpfe recht häufig der Fall war, mit einigen Athleten, die jetzt schon das Kona-Ticket für 22 von dir gelöst haben, auch welche dabei, die, glaube ich, sogar ihren ersten Ironman gemacht haben und dann gleich von Mallorca nach Hawaii fliegen werden, höchstwahrscheinlich. Ist das richtig?
Auch nicht so schlecht, ja. Es gibt deutlich schlechtere Varianten, als das kurz und knackig zu lösen und das eben genau so zu machen. Und ja, klar, werden es manchmal lange Tage. Und spannend sind immer die Tage, wenn der euphorisierte Athlet den doch irgendwann ermüdeten Trainer fragt, ob wir dann jetzt noch endlich mal was trinken gehen. Weil jetzt ist ja die ganze Askese dann auch vorbei, gerade vielleicht nach so einer Langdistanz. Und dann wird es halt tatsächlich auch für mich als Trainer manchmal, ja, dann fühlt sich, also ich kann mir vielleicht manchmal vorstellen, wie sich so ein Ironman dann anfühlt, wenn man dann auf dem Zahnfleisch in die Bar geht. Meistens ist nach dem ersten Bier dann aber auch das okay.
Ja, aber es wird dann für alle meist ein günstiger Abend, der erste Abend. Da reicht dann meist ein halbes oder ein Bier, wenn es hochkommt. Von daher geht das auf jeden Fall.
Und dann kommt auch ganz schnell die Müdigkeit wieder zurück und das ist eigentlich auch ganz positiv. Es ist ein geringes Risiko, was man da eingeht.
Ja, und kommt dann bei allen die Müdigkeit. Was, glaube ich, beim Triathlon ganz cool ist, im Gegensatz zum Fußball, weil beim Fußball ist irgendwie jeder Trainer, der heute erfolgreich ist, außer ganz wenige Ausnahmen, müssen da einen gewissen Stallgeruch am liebsten haben und selber erfolgreiche Profis sein. Beim Triathlon, wenn man jetzt so reinguckt, sind so die aktuellen Triathlon-Coaches, die so durch die Medien geistern, aber auch du, jetzt, wie du ja selber gesagt hast, noch kein Ironman gemacht, was ja nun nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal sein muss, denke ich, ja, dass das einfach schon sehr, sehr wissenschaftlicher Sport ist und dass es da nicht nach Name geht, sondern sich dann doch da auf jeden Fall Leistung durchsetzt und nicht, ich bin Sohn von und habe mal dort und dort gespielt und kenne den und den. Sondern da sprechen halt dann wirklich letztlich nachher einfach Zahlen für sich.
Wobei ich auch denke, dass wir selbst im Fußball, also ohne selbst, auch da setzt sich in der Spitze immer die Qualität durch.
Aber der Einstieg ist leichter.
Unabhängig vom Namen. Möglicherweise mag der Einstieg leichter sein, aber in der Spitze, glaube ich, unabhängig von der Sportart, die am Ende da dahinter steht, ist immer die Qualität des Trainers dann tatsächlich die entscheidende. Und nicht, wen kannte ich vielleicht aus Zufall vielleicht auch an der richtigen Stelle. Der Idealfall ist vielleicht sogar für alle Beteiligten, dass jemand, der sehr, sehr smart, sehr, sehr clever ist in seiner Trainingsplanung, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sitzt oder den richtigen Kontakt auch herstellt. Und ich glaube, das ist dann auch eine Sache, die im Triathlon vielleicht ähnlich ist, weil sich auch einen Dan Lorang irgendwann mal mit einem Jan Frodeno oder einer Anna Haug getroffen hat und es da einfach vom wissenschaftlichen Know-how sehr hervorragend passt und auf der anderen Seite eben auch, was körperliche und mentale Voraussetzungen passt, betreffend der Athleten, auch sehr, sehr gut zusammenpasst. Also ich glaube, es ist halt immer das glückliche Treffen von Top-Performern, wenn man das vielleicht so kurz beschreibt.
Ja, plus, dass es menschlich im Ernstfall passen sollte, weil gerade, wir kennen noch die Bilder oder die Videomitschnitte oder Audiobeiträge vom Sebi Kien, als er 2014 auf Kona gewonnen hat. Und alle sahen mehr oder weniger, dass er das Ding höchstwahrscheinlich gewinnt, wenn er jetzt nicht nur auf den letzten Metern stolpert, aber ihn bloß die Rückstände nach hinten interessiert hatten. Und jeder, der mal irgendwo von dabei war, kennt so ein bisschen das Drama, wenn man so in sich selber reinhört und irgendwie versucht, irgendwie noch die Räder am Laufen zu halten. Aber eigentlich fällt die Karosse gerade schon komplett auseinander. Da fallen ja schon hier und da mal einfach harte Worte. Ich kenne das noch von ganz früher, mein Schwimmtrainer, den sieht sich auch heute noch. Wir sind ja beim Du. Und gerade die Osttrainer haben immer gesagt, du Arschloch sagt sich leichter als sie Arschloch, um es mal ganz plump darzustellen. Aber so ein bisschen ein Stresstest ist ja jeder Triathlon. Und wenn man sich dann danach auch noch in die Augen schauen kann und das von der Arbeit zusammen her passt, denke ich, ist das ein belastbares Verhältnis, was dann beide Parteien haben sollten und haben werden.
Ja, vielleicht kommt man auch ohne dieses belastbare Verhältnis gar nicht so weit in die Spitze, weil es ja in beide Richtungen immer ein sehr, sehr wichtiges Vertrauen braucht. Zum einen vom Athleten in den Trainer, die Einheiten so umzusetzen, wie es vielleicht geplant auch ist. Und auf der anderen Seite natürlich auch das Vertrauen des Trainers in die Fähigkeiten des Athleten und vielleicht auch das Vertrauen, dass das, was am Schreibtisch entsteht, entsprechend umgesetzt wird. Gerade im Triathlon, wo wir in einer Vielzahl der Trainingseinheiten im Jahresverlauf nicht so nah dran sind wie die Fußballtrainer, die wir vielleicht vorhin kurz besprochen haben. Und ja, da brauchst du einfach, glaube ich, eine sehr, sehr gute gemeinsame Basis und die natürlich neben allem wissenschaftlichen Know-how, neben allen körperlichen Voraussetzungen, die auch leistungsentscheidend sind, darf es, glaube ich, menschlich auch gut passen, damit es dann die richtige Entwicklung am Ende auch nimmt.
Ja, also merkt man ja gerade, ob es passt oder nicht passt, dann gerade, wenn es dann doch mal ein bisschen kriselt. Ich meine, bei den wenigsten geht es nur irgendwie geradeaus, ohne irgendwelche Kurven. Und wenn da so ein bisschen zumindest mal kurz Reibung herrscht, kann man sich auch Sachen an den Kopf werfen. Und wenn man sich danach noch trotzdem in die Augen schauen kann, ist das, denke ich, schon ein wichtiger Grundstein, um ja einfach weiter miteinander zu arbeiten.
Ja, da vielleicht auch noch ein gutes Beispiel ist jetzt die doch sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Björn, also Björn Gesmann und Patrick. Da trifft eben auch viel Know-how, viel Empathie von Björns Seite auf einen sehr guten Athleten und der das auch dankbar, glaube ich, annimmt. Und dann ist es ein sehr, sehr fruchtbarer Boden für eine wunderbare Leistungsentwicklung. Und wer jetzt Patrick vergangenen Jahr beobachtet hat, das, was ihm ja auch immer ein bisschen vorgeworfen wurde, gerade radspezifisch, haben die beiden sehr, sehr gut gemeinsam auch ausgebügelt. Und das ist natürlich immer eine Sache, deshalb auch gemeinsam erreicht, weil es ja eine gemeinsame Zielstellung auch gibt. Und das funktioniert, glaube ich, nicht, wenn Björn mit dem Auto hinter Patrick hinterherfährt und immer mit der Peitsche knallt und halt sagt, so, jetzt musst du mal schneller fahren. Sondern das ist einfach eine viel, viel tiefere Ebene, die da einfach sehr gut funktioniert.
Ja, also der Coach, der vor Patrick gecoacht hat, der hat ja auch eine relativ unaufgeregte Art, aber auch wissenschaftlich wahrscheinlich eher eine Art gehabt, die nicht ganz on vogue ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, was man so hört auf der einen oder anderen Ebene. Aber ich glaube, bei Björn kommt noch dazu einfach auch seine Unaufgeregtheit und dann die gute wissenschaftliche Arbeit, die man nicht nur bei Patrick, sondern auch bei vielen anderen einfach sieht. Und ja, da sprechen dann einfach Ergebnisse ganz klar für die Arbeit von beiden Seiten, ist einfach so. Da kommt dann eins zum anderen und das geht ja bei denen auch echt voran.
Absolut.
Ja. Weil du vorhin kurz von Training gesprochen hattest, gibt es denn so Lieblingstrainingseinheiten, die du trainieren lässt und wo du vorher auch mal das eine oder andere ausprobiert hast? Oder ist das zu individuell, um so zu sagen, okay, das ist so eine Einheit, jetzt von den Werten, die jeder leisten muss, abgesehen, wo du sagst, okay, das ist so ein Test, den kann man machen lassen, um mal zu sehen, wo derjenige so steht, neben den Leistungstests, die man sowieso machen sollte, machen müsste?
Ja, bei Leistungsdiagnostiken ist das, was ich immer sage, wir trainieren nicht, um in der Leistungsdiagnostik zu zeigen, wie gut wir aktuell schon drauf sind. Und ich bin, glaube ich, insgesamt auch sehr pragmatisch in meiner Denkweise. Es ist immer eine eindeutige Standortbestimmung, die dann einfach sehr, sehr objektiv auch stattfindet. Also deshalb freue ich mich auf Diagnostik, gerade auch Leistungsdiagnostik, wenn man das mit Atemgasanalyse und vielleicht Laktatmessungen unterstützt, weil es einfach ein sehr, sehr belastbarer Parameter ist, den man dann da insgesamt erhebt. Deshalb freue ich mich immer auf die Termine. Und auf welche Einheiten freue ich mich am Schreibtisch besonders, wenn ich die plane? Ich glaube, das sind die Einheiten, die Athleten dann tatsächlich auch voranbringen, weil ich mir auch oft sicher bin, dass Einheiten, die einem, ein bisschen aus der Komfortzone herauslocken.
Ich kann mich an Sachen erinnern, wo dann drin steht, go hard or go home, die dann so spezielle Eyecatcher, würde man sagen, wenn man ein Video schaut, aber so spezielle Zusatzkommentare bekommt, wo man dann okay weiß, hier geht es heute darum, zumindest Grenzen auszuloten.
Ja, ich kann mich auch an eine Einheit erinnern, die habe ich einer Athletin mal in den Trainingsplan gestellt. Da habe ich in YouTube geschaut nach einem passenden Lied und es war You Fucking Hate Me, glaube ich. Aber um das nochmal wissenschaftlich vielleicht zu begründen, wo das manchmal herkommt. Also ich glaube halt, dass wenn man Potenziale bei Athleten aufdeckt, die es halt einfach zu entwickeln gilt, dann sind es immer die Sachen, die den Athleten auch oder die Athletin einfach mehr herausfordern. Weil die Sachen, die wir gerne machen, die laufen meistens eh schon gut. Und die Dinge, die uns besonders herausfordern, sind vielleicht auch die größeren Potenziale, die man dann halt tatsächlich auch wecken kann. Und unabhängig vom Radfahren, Laufen oder Schwimmen, ist es dann, glaube ich, sehr, sehr individuell. Wo liegen individuelle Stärken? Wo liegen die großen Potenziale, die es dann halt auch aufzudecken und zu nutzen gilt? Und dann freue ich mich am Schreibtisch über jede Einheit, die den Athleten einfach oder die Athletin deutlich nach vorn bringt. Dass das nicht die 4 Stunden Grundlagenausdauerausfahrt ist, die man mit Freunden macht, ist, glaube ich, auch klar. Wobei ich mich auch auf diese Einheiten freue, wenn der Sportler oder die Sportlerin tatsächlich im Vorfeld fleißig gearbeitet hat und es gibt einfach mal die Ausfahrt für die Seele, dann ist es natürlich vielleicht auch eine schöne Belohnung in dem Gesamtkonzept. Und auf der einen Seite gehört sicherlich Herausforderung dazu, auf der anderen Seite braucht es, glaube ich, auch für die gute Balance zwischen Körper und Geist immer mal eine Belohnung im Sinne von, deshalb mache ich den Sport vielleicht auch und deshalb macht mir der Sport Spaß. Und deshalb gehe ich der Einheit oder dem Training vielleicht auch in der Intensität in manchen Stellen nach, weil ich eben weiß, es gibt immer mal auch eine Sache, die vielleicht lockerer angegangen werden kann. Und starkes Beispiel ist, glaube ich, auch jetzt, was in den nordischen Ländern einfach passiert, mit mehreren Belastungswochen am Stück und dann einfach wirklich so eine Woche, wo kaum was im Trainingsplan steht, wo halt dann durchaus einfach gemacht werden darf, was man sich so wünscht. Ob das dann halt 300 Kilometer Ausfahrten bei Norwegern immer sein müssen, auch das ist dann sicherlich nochmal irgendwie zu betreuen. Aber wenn das halt für die langfristige Leistungsmotivation sorgt, und dann haben wir halt auch bei Langfristigkeit, bei Konsistenz, bei einem hohen Wiederholungsgrad, bei einfach einer langen Zeitdauer, in dem der Sport passiert, in dem Trainingsreize passieren, das ist natürlich auch einfach ein Pfad, den man regelmäßig beschreiten muss, einfach um die Entwicklung auch langfristig zu zeigen.
Ja, weil du die Norweger sagst, die sind ja Zahlenfreunde, du bist auch ein Zahlenfreund, Zahlenfuchs, du bist da schon sehr hinterher. Hast mir immer gesagt, dass immer lustigerweise es so ist, wenn die Leute zur Diagnostik hier zu dir kommen, dass scheinbar bei dir im Büro für die Schwerkraft deutlich stärker ist als scheinbar sonst irgendwo und gerade bei den Athleten zu Hause, dass gern nochmal nachgemessen wird auf der Waage, ob das gefühlte Gewicht mit dem tatsächlichen Gewicht am Morgen der Messung, ob das übereinstimmt.
Ja, der Süden Sachsen-Anhalts hat, glaube ich, einfach eine andere Gravitationskraft. Macht gerade ein bisschen weniger Sport. Ich glaube auch jetzt mittlerweile mehr an die Theorie, dass es hier einfach deutlich mehr Anziehungskraft gibt. Aber den Spaß beiseite. Daher mag ich halt Zahlen und objektive Messungen, weil es einfach eine sehr, sehr ehrliche Basis ist für jeden Schweißtropfen, der in irgendeine Einheit auch investiert wird, jede Minute, die sich vielleicht der Altersklassenathlet wie auch der Profiathlet manchmal auch abbringen muss. Und ja, deshalb mag ich halt Zahlen, wenn sie gut und sehr, sehr vernünftig, valide und reliabel gemessen sind. Entscheidender Zeitfaktor oder entscheidender Faktor.
Also Zahlen lügen nicht, um mal so das erste so ein bisschen festzuhalten.
Ja, in Abhängigkeit der Qualität der Zahlen. Ne?
Also, ja, also traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast.
Ja, das vielleicht nicht, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dann gegebenenfalls auch mal Zahlen zu prüfen. Klassisches Beispiel im Triathlon, wenn Leute hier zur Diagnostik kommen und wir machen das am Rad, bitte ich halt immer darum, das eigene Powermeter, sofern vorhanden, einfach mitzubringen, dass man eben weiß, dass die Zahlen hier auf dem Hochleistungsergometer regelmäßig kalibriert mit den Zahlen übereinstimmen, die dann eben auch das Powermeter anzeigt. Weil da sind wir dann wieder dabei, wir investieren so viel Zeit, so viel Energie in ja, das eigene Training, dass es dann einfach gut ist, wenn man schon Zahlen erhebt, dass die Zahlen halt auch die richtigen sind und dass man dann eben nicht hier im Test zum Beispiel misst, ja, die Dauerleistungsgrenze liegt irgendwie bei vielleicht 307 Watt und das Powermeter zeigt nur 250 an, dann wird es im Training auch ziemlich hart, die 307 zu erreichen. Und ja, am Ende ist es sicherlich immer eine Frage von Zahlenkriterien und einer Zahlengüte.
Kurz eine Katze vorbeigeschlichen. Ja. Ja. Ja, na, das auf jeden Fall. Um jetzt einen kurzen, harten Cut zu machen und so ein bisschen unser Thema zu besprechen, was mir schon so ein bisschen länger auf den Nägeln brennt, wo ich ehrlicherweise nicht so Freund bin, wo sich auch viele verschiedene Meinungen eigentlich gibt. Die Geister scheiden sich da so ein bisschen. Die einen sind absolute Anhänger und Verfechter. Ist das Thema Eisbaden. Nur eine kurzer Einwurf von mir. Wir hatten ja dieses Jahr, oder ich hatte dieses Jahr schon die aktuelle Weltmeisterin im Eisschwimmen, die Alisa Fatum, zu Gast, die ja die 1000 Meter im eiskalten Wasser, kann man ruhig so sagen, in knapp unter 13 Minuten hinter sich gebracht hat. Das läuft halt ohne Startsprung ab, nur mit hoher Wende, dass der Kopf nur bei der Schwimmbewegung quasi, wenn dann im Wasser ist. Und ansonsten ist das halt maßgeblich, wo in Vladivostok geschwommen wird, ein Loch ins Eis gehackt wird und dann gibt es ringsrum neben den Rettungskräften auch riesengroße warme Bottiche, und damit sich die Leute dann nach ihren Schwimmeinheiten oder nach den Wettkämpfen erwärmen können. Ich finde das weniger erwärmend, um ehrlich zu sein. Ich bin da ein Warmduscher, bekennender Warmduscher. Aber um so ein bisschen da die Studienlage und weil du sagst immer auch Komfortzone, man könnte mir jetzt auch vorwerfen, verlass doch einfach mal deine Komfortzone, geh ins kalte Wasser, wollten wir heute so ein bisschen darüber sprechen. Wie hältst du das? Duschst du kalt oder bist du auch ein Warmduscher wie ich?
Ich dusche lieber warm. Ja.
Weil du jetzt in letzter Zeit zu viele Studien schon dazu gelesen hast? Oder,
ich habe einfach so viele Studien gelesen, die sagen, Kaltwasserimmersion ist Quatsch. Dann kann man dann auch beruhigter warm duschen. Na, das vielleicht nicht. Aber für mich ist halt tatsächlich auch so ein sehr kaltes Wasser. Der eine oder andere empfindet es für sich rein subjektiv vielleicht super angenehm, diesen kühlenden Effekt. Ich mag auch, wenn ich mit einer Wechseldusche, also kalt und warm, danach das Gefühl habe, dass da eine Struktur wirklich belebt ist und da durchblutet wird. Ich bin aber auch von Haus aus jemand, der ja vielleicht auch wegen der Frisur mit Glatze relativ zügig friert. Und deshalb ist es halt für mich irgendwie schwer vorstellbar, einfach für mich vom subjektiven Empfinden, und da sind wir dann weit weg von möglichen Zahlen, die vielleicht auch was belegen können, dass es für mich angenehm wäre, tatsächlich kalt zu duschen. Also von daher tatsächlich auch der Warmduscher. Und was halt wirklich auch spannend ist, klar ist halt auch in einem sportlichen Training ist die Regenerationskomponente natürlich auch immens und erheblich. Und Eisbaden, ins kalte Wasser gehen, ist natürlich auch eine Sache, die medial einfach schön darzustellen ist. Ne? Also sieht halt witzig aus, wenn jemand in die eisige Badewanne steigt. Der Zuschauer erfreut sich vielleicht auch noch an dem Gesichtsausdruck desjenigen oder derjenigen, die dann da in das kalte Wasser hineingeht. Ich glaube, Mo Farah hatte diese Woche auf Instagram ein Video, wo seine Freundin, ich weiß gar nicht, wer das war, im Hotelzimmer in so kaltes Wasser verschwindet. Und du siehst ihn im Hintergrund im Spiegel auch heftig grinsend. Also es ist, glaube ich, auch einfach eine spannende Sache, das zu beobachten. Und da gibt es auch schon eine hohe Studienlage, gar keine Frage. Und ich glaube, unsere Nationalmannschaft ist mit der Eistonne auch Weltmeister geworden. Und ohne die hätte es nicht geklappt. So viel vielleicht zum Stammtisch, der das beschreiben würde. Aber es gibt tatsächlich bei aktueller Studienlage, meiner Meinung nach, kann auch sein, ich habe irgendwas verpasst, nichts, wo man eben wirklich sportartübergreifend beschreiben könnte, dass eine Kaltwasserimmersion, also das Baden im kalten Wasser, dass das tatsächlich einen sehr, sehr guten oder sehr, sehr hohen Vorteil hätte. Ich meine, gelesen zu haben, erst im letzten Jahr, 2020, dass es bei hochtrainierten Volleyballerinnen wieder mal eine Studie gab, die im Training bei Counter-Movement-Jumps, also wir springen von irgendwo runter und springen wieder nach oben, dann über eine Untersuchung von 3 Wochen einen Vorteil gab, weil die Kontrollgruppe nicht mehr so hoch gesprungen ist, wie die Mädels, die tatsächlich dann kaltem Wasser ausgesetzt waren.
Und wie, wenn ich da kurz einhaken darf, wie macht man eine Kontrollgruppe bei kaltem Wasser? Also es gibt ja da keinen Placebo-Effekt dann in dem Fall.
Ja, also da gab es die Kontrollgruppe, die hatten halt einfach kein kaltes Wasser.
Okay.
Also die sind halt einfach nach dem Training ganz normal zum Umkleiden verschwunden, ohne vorher sozusagen in die Eistonne zu müssen. Und klar, was du halt beschreibst, einen Placebo-Effekt, so richtig kontrollieren kannst es halt nicht, weil kaltes Wasser merkt einfach jeder da. Das ist auch klar. Doppelblindstudie, so würde man das korrekt beschreiben, ist schwer möglich, weil kaltes Wasser merkt einfach jeder. Also so gut kontrollieren kannst es dann eben auch nicht. Aber unter den vernünftigen Gütekriterien gab es da eben positive Effekte. Ich glaube auch bei Gewichthebern gab es mal leicht positive Effekte, aber ganz oft werden die Effekte statistisch nicht signifikant. Es gab auch mal hochtrainierte Radsportler, also eher die Ausdauerkomponente, die untersucht wurde, wo es eben auch keine statistisch signifikanten Effekte gab im Sinne der Erholung. Und es ist, glaube ich, hochspezifisch und auch Kyro und Kältekammern, was ja auch noch eine Option wäre, um das zu toppen, auch da beschreibt die aktuelle Literatur schon, dass da einfach noch tiefergreifende Studien vielleicht auch folgen sollten. Ne? Ja. Pre-Cooling, da sieht man das ein bisschen anders. Das funktioniert scheinbar ganz gut. Da gibt es auch Studien, die einfach aufzeigen, dass das gut funktioniert. Ich glaube, Florian Wellbrock vor der Freiwasser Olympiade eben auch mit Cooling-Weste.
Ja, auch letztes Jahr bei der Leichtathletik-WM in Katar, die GEA, auch dieses Jahr in Tokio, wurde ja auch ganz groß vom DLV, die da, glaube ich, recht weit von dabei sind. Ich glaube, der Paul Schmidt, der auch teilweise die Leute betreut, ist da auch ein ganz großer Fan von, der arbeitet als Sportarzt in der Charité in Leipzig, der da auch selber mit dabei ist, was das Thema Pre-Cooling angeht. Also ich glaube, dass das auch schon einen deutlichen Effekt hat. Also jeder, der das auch schon mal ausprobiert hat, das ist schon relativ valide, dass da, wenn man schon leicht gekühlt in den Wettkampf reingeht, der Körper schraubt sich ja eher nachher temperaturtechnisch eher nach oben als nach unten. Und wenn man ein bisschen niedriger anfängt, wenn ich es jetzt laienhaft für mich so darstelle, ist es vielleicht einfacher, später den Peak zu erreichen oder so dieser Breaking Point, wo man entweder umfällt, weil man einen Hitzeschlag bekommt oder einem die Flüssigkeit ausgeht.
Ja, absolut. Und ich glaube, es braucht auch eine gewisse Belastungsdauer. Ich denke, man zieht da die Grenze bei ungefähr 20 Minuten, Mindestwettkampfdauer, wo dann der Effekt auch tatsächlich erst auftritt, weil das eben genauso ist, wie du es halt beschreibst, die Körpertemperatur im Kern steigt ja und man schiebt diesen Punkt eben einfach ein bisschen nach hinten raus. Und ja, wie kann man das vielleicht salopp und einfach vergleichen? Gehen wir mit einem leichten Infekt mit erhöhter Temperatur zum Joggen. Also das ist immer eine Schnapsidee. Und was anderes passiert ja bei...
Kardiologisch mal ganz abgesehen.
Ja, absolut. Und das merkt man dann, glaube ich, einfach auch. Oder wenn man jetzt das Fieber ein bisschen rausnimmt, mit dem man sicherlich auf gar keinen Fall trainieren sollte. Wenn wir jetzt halt sagen, wir gehen aus ja, unserem kühlen europäischen Winter in Richtung eines Rennens irgendwo anders auf der Welt und man macht da seinen ersten Lauf, wo man halt null Hitze adaptiert ist, merkt man das vielleicht auch schon mal, was
ein sehr schneller nicht ganz so rund laufen kann.
Körperkerntemperaturanstieg einfach auch bedeuten kann für die eigene Leistungsfähigkeit. Und das glaube ich halt ganz gut, auch mittlerweile untersucht. Und ja, von daher Pre-Cooling eine gute Idee. Tatsächlich kühlen zur Regeneration zu wenig gute Studienlage, wenn man das vielleicht so beschreibt, in Ausdauerdisziplinen meistens ohne signifikante Effekte. Und von daher jetzt nichts, was man ad hoc empfehlen würde vielleicht, weil einfach, da sind wir wieder bei den Zahlen, was da gut funktioniert. Wenn jetzt ein Athlet zu mir kommen würde und mich fragen würde, Ben, ich gehe immer einmal in die Woche in die Eistonne und ich fühle mich danach wirklich wie neugeboren und es hat für mich einen Riesenaspekt. Dem Athleten würde ich das natürlich auch nicht einreden und sagen, nee, das ist alles Quatsch. Weil es gibt ja auch in dem Sinne jetzt für Ausdauerdisziplin zumindest keinen beschriebenen negativen Effekt, der da eintreten kann. Und Kaltwasserimmersion, wir reden halt immer von Temperaturen von 10 bis 15 Grad.
Also das wäre jetzt auch nur eine Frage gewesen, nicht, wann ist kalt kalt?
Nicht Vladivostok, ja, um das vielleicht nochmal zu vergleichen. Und dann sind wir dann vielleicht doch bei dem Placebo, den du vorhin so ein bisschen angesprochen hattest. Wenn jemand ein gutes Gefühl hat danach und auch das natürlich ein positiver Parameter bei einer Erholungsfähigkeit ist, wenn ich mich einfach gut fühle, dann sollte ihm eben so sein.
Es würden dir wahrscheinlich, also spätestens den Punkt, die ganzen Eisbader entgegenhalten, die im Winter gern mal in den See gehen, sei es noch so kalt. Aber die sind ja dann auch kurz drin. 5 Minuten ist da wahrscheinlich schon relativ lang. Wenn jetzt die Alisa 13 Minuten ist schon echt, echt lang. Und bei denen ist, glaube ich, so, dass der Wettkampf auch nur offiziell gewertet wird, wenn es kälter als 5 Grad ist. Das Wasser, also es kommt halt schon noch dazu. Das ist halt schon ganz schön muschelig, die Temperatur. Und ich glaube, der bekannteste Eisbader, den man so kennt, der Iceman Wim Hof, der nun schon in der Antarktis geschwommen ist, verrückterweise, die würden dir wahrscheinlich deine Studien nicht ganz abnehmen, weil die sagen, okay, schaut doch, ich bin niemals krank. Zumindest ist ja das, was der Wim Hof so ein bisschen suggeriert, verkauft, weil er einfach sagt, er kann das ab, kältetechnisch. Das ist schon beeindruckend anzuschauen und der wird ja auch von mehreren wissenschaftlichen Studien auch begleitet. Aber es ist, glaube ich, auch keine Sache, die man einfach so machen sollte und also so unvorbereitet auch auf keinen Fall machen sollte.
Ja, da sind wir vielleicht auch, wenn wir die Einzelpersonen herausnehmen, eine Studie bildet ja immer eine Grundgesamtheit auch ab und eben nicht die Individualität eines Einzelnen. Und ja, ähnlich wie beim Training im Sport, es gibt sicherlich viele Studien, wo man sagt, okay, das entwickelt jetzt die VO2 Max im Schnitt am besten. Ob das für den einzelnen Athleten dann auch so zutrifft, ist dann immer die nächste Frage. Die ist dann auch in der Spitze immer herauszufinden gilt, was wirkt bei wem wie gut. Und was durchaus auch belegt ist, das Ausbleiben von Atemwegserkrankungen und ich meine auch verringerte Arztbesuche tatsächlich bei den Eisbadern auch belegt ist. Das funktioniert gut. Wobei man da noch nicht weiß, woran das so richtig liegt. Also es gibt, glaube ich, so ab 6 Grad Wassertemperatur, wenn man da 150 Meter schwimmt, wenn man das übersetzt, also 150 Meter bei 6 Grad Kälte, das werden wir jetzt nicht in einer Minute 30 schwimmen pro 100 Meter.
Das schafft der eine oder andere wahrscheinlich auch nicht in optimalen Wassertemperatur.
Optimalen Wasser, sondern das wird eine Weile länger dauern. Dass es da eine erhöhte Anzahl an Leukozyten tatsächlich gibt. Also es erhöht sich signifikant, sinkt dann stark wieder ab. Mag vielleicht aber auch eine Reaktion sein auf den Stress, dem der Organismus da ausgesetzt ist. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, Christian, den du da jetzt ansprichst. Unvorbereitet ins kalte Wasser springen. Nicht umsonst gibt es, glaube ich, auch das deutsche Sprichwort, ins kalte Wasser geschubst werden. Das fühlt sich nicht immer angenehm an. Und da gibt es halt schon, glaube ich, auch kardiovaskulär einfach Risiken. Ne? Also bis hin zum Herzstillstand. Bei zu wenig Gewöhnung, weil vielleicht sogar eine Vorbelastung auf dem Herzen. Und wenn man dann Silvester am Strand der Ostsee steht und die glorreiche Idee hat, Mensch, jetzt könnte ich doch mal zum Neujahresanbaden mit reingehen, ist zum Glück auch immer eine Lebensrettungsgesellschaft mit dem Boot mit auf dem Wasser, um das vielleicht auch ein Stück weit mit abzusichern. Und Atemwegserkrankungen können da durchaus weniger werden, wenn man halt wirklich dieses kalte Wasser regelmäßig macht. Vielleicht auch eine Idee, um infektfrei, was wieder eine gute Trainingskonsistenz bedeutet, wenn man einfach ohne Unterbrechung durchtrainieren kann im Winter. Vielleicht ist das eine Idee. Und da aber sicherlich das vielleicht so zu gestalten, wie es vielleicht auch der ein oder andere betreibt, wenn es draußen kühler wird von den Temperaturen und sich der See, der eigene Pool, wer vielleicht diesen Luxus hat, abkühlt, dass man da eben täglich, mehrfach in der Woche eben kurz hineinschlüpft, um sich einfach Stück für Stück an diese kalte Temperatur auch zu gewöhnen, den Organismus nicht ad hoc zu überlasten. Und dann kann das durchaus eine Idee sein. Was ich spannend fand, in dem Zusammenhang auch zu lesen, war, dass es einen sehr guten Einfluss hat auf das Körperselbstbild. Weil in dieser kurzen Zeit des kalten Wassers kannst du dich halt auf wenig konzentrieren als auf dich, deinen Körper und kaltes Wasser. Und da gibt es einfach einen positiven Aspekt, wie ich mich und meinen eigenen Körper erlebe und vielleicht auch wahrnehme. Und da sind wir auch wieder dabei, wenn man den eigenen Körper positiv erlebt, ist, glaube ich, auch schon viel gewonnen.
Auf jeden Fall. Das ist ja auch das mit dieser Gewöhnung, was immer so ein bisschen, was man als Kind nicht gerne hört, wenn Mutti und Vati dastehen und sagen, aber vorher kurz noch frisch machen und abkühlen, was, glaube ich, jeder kennt, der irgendwie mit Wasser groß geworden ist, wenn alle gesagt haben, alle älteren Erwachsenen, ein bisschen abkühlen vorher musste dich schon und man wollte das nicht hören, ist dann Kraft seines Amtes trotzdem in Teich, Pool, wie auch immer, reingesprungen, was immer so die Erwachsenen mit Hände vor den Augen zusammenschlagen lässt, wenn sie so die Kinder reinspringen sehen. Auf der anderen Seite ist es ja aber so, dass wenn jemand aus der Sauna kommt, da schon ganz bewusst dieser ganz krasse Wechsel von sehr heiß, wenn man jetzt Sauna 60 bis knapp an die 100 Grad ran, bis dann kaltes Wasser, wo man ja jetzt sagen müsste, okay, dieser krasse Temperaturunterschied ist dann vielleicht auch Stress fürs Herz, weil den Schock hast du ja. Und ich gehe schon theoretisch gerne in die Sauna, aber am meisten stört mich halt dieses kalte Wasser hinterher. Also ich war mal in der Sauna, war damals noch zu Bundeswehrzeiten, da sind wir einfach raus in den Schnee gegangen. Das war viel geiler, weil wir einfach die Möglichkeit hatten. Aber so dieses, ich stelle mich unter die kalte Dusche oder ich gehe jetzt ins Wasserfass, das ist halt das, was mich ehrlicherweise immer so davon abhält.
Ja, ich glaube halt auch, der Saunagänger an sich ist ja auch ein bisschen gewachsen. Kommt ja im seltensten Fall auf die Idee, dass man sofort in das ganz Heiße sich nach ganz oben setzt und dann da 15 Minuten drin bleibt.
So ist zu hoffen.
So ist zu hoffen. Man möge an den gesunden Menschenverstand glauben. Und dann ist natürlich die Körperkerntemperatur auch deutlich erhöht und dann kühlst du die auch deutlich nach unten. Das ist ja dann der eigentliche Wunsch und sicherlich auch da, vielleicht erhöht das sogar nochmal die Ausschüttung der Leukozyten, weil es einfach nochmal einen größeren Temperaturunterschied auch ausmacht. Und der Saunagänger an sich ist ja meistens, wenn man es jetzt nicht privat zu Hause hat, auch unter Beobachtung. Was, glaube ich, in dem Fall auch gar nicht so schlecht ist, falls es dann doch eine Assistenz bräuchte, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Wobei ja da auch 20 Grad kaltes Wasser in Anführungsstrichen sich schon deutlich kälter anfühlen. Und es ist ja selten so, dass erst das Eis weggehackt werden muss in irgendeiner Sauna, sondern wie gesagt, der Unterschied von, keine Ahnung, knapp 60, 80 Grad auf 20 Grad Wasser fühlt sich auch ganz anders und krass an. Und es muss ja gar nicht eiskalt sein, sondern es reicht einfach schon dann Kaltwasser.
Absolut. Und da sind halt 20 Grad dann schon gefühlt sehr, sehr kalt und 20 Grad ist natürlich an Körpernormaltemperatur deutlich näher dran als 6 Grad in Vladivostok. Ich werde darüber immer noch nicht fertig.
Ja, da gibt es lustige Bilder. Also es wird wirklich das 25 Meter Becken ins Eis reingehakt. Also
wobei ich mich, Christian, auch an eine Geschichte von dir erinnern kann. Dein eigener Nachwuchs hatte doch, glaube ich, du hattest das mal erzählt, auch die glorreiche Idee, relativ zeitig im Jahresverlauf
war er auch,
den Schwimmteich wahrzunehmen, weil es schien ja schon ein bisschen die Sonne und er ist dann da auch reingerupst.
Einmal freiwillig und einmal unfreiwillig, aber der ist da relativ schmerzfrei, was das angeht. Und es ist halt schwierig, Kindern, die irgendwie ein gewisses inneres Feuer haben und auch zu Hause relativ leicht bekleidet durch die Gegend springen, obwohl es jetzt nur normal warm ist, wenn dann draußen die Sonne scheint und es sind so 5, 6 Grad, bis dann das Verständnis dafür da ist, dass das Wasser halt auch maximal 5, 6 Grad hat. Da braucht es dann kurz und manchmal ja, ist einfach Lernen durch Erfahrung, dass man zumindest mal antestet, wie kalt es ist. Meine Frau ist da ein bisschen vernünftiger, die sagt, mach das nicht. Ich habe gesagt, probier es aus, weil ich stand ja daneben. Mhm. Mein Worst Case wäre halt gewesen, okay.
Du auch?
Ich hätte halt auch reingemusst. Das wäre so das, was dann auch hätte passieren können, aber was man dann logischerweise auch gemacht hätte. Aber das bleibt dann im Ernstfall logischerweise nicht erspart.
Vielleicht kommt der neue Wim Hof aus Lützen.
Das kann passieren, um es mal so auszudrücken. Nein, aber ich bin auch, mich treibt das Thema Eisbaden, Regeneration echt schon lange um, weil ich schon mit Leuten im Trainingslager war, die das absolut exzessiv gemacht haben und sich Eiskübel aus der Tankstelle in die Badewanne und, keine Ahnung, 20 Minuten im dann wirklich eiskalten Wasser mit Eiswürfeln drinne und so weiter waren und dann aber, obwohl es 25, 30 Grad hatte, dann draußen mit Winterjacke saßen, weil sie halt Schüttelfrost hatten und einfach ewig lange im Wasser gesessen, weil das ist auch, glaube ich, so ein Triathlon-Problem, viel hilft viel. Also denkt man zumindest.
Ja, und wenn Schüttelfrost als Signal des Körpers dann vielleicht nicht, also ich formuliere neu, das Signal sollte man vielleicht vernünftig deuten.
Auf jeden Fall. Wie Schmerz und Schüttelfrost sind so Signale des Körpers, wo man irgendwann drauf hören sollte. Das auf jeden Fall. Ja, das. Triathleten sind nicht immer die einfachsten. Menschen.
Spannende Spezies.
Das auf jeden Fall.
Vielleicht, um es so zu beschreiben.
Das auf jeden Fall.
Na, ich glaube halt schon, also gerade auch im Triathlon, auch im Vergleich, weil du das vorhin angesprochen hattest, mit anderen Sportarten, aerodynamische Position bis hin zur aerodynamischen Bekleidung am Rad, die richtige Ernährung. Ich glaube, dass die Spezies, wenn wir bei der Formulierung vielleicht bleiben wollen, Triathlet, schon einfach auch sehr, sehr wissensbegierig ist, sich sehr, sehr viel beliest und ja in Abhängigkeit der Quelle dann natürlich auch manchmal Sachen ausprobiert werden, die vielleicht statistisch gar nicht so gut abgesichert sind, aber die erstmal ja erfolgsversprechend sind. Ne? Und wenn das medial vielleicht auch noch begleitet wird und die Eistonne im Fußball, weil es halt auch bei uns in Deutschland immer eine Präsenz hat, der Fußball in den Medien, dann kommt man natürlich auf die Idee, das Naheliegendste ausprobieren und kaltes Wasser in eine Badewanne oder unter eine Dusche, das geht halt immer, das kann irgendwie jeder und man hat natürlich auch das Gefühl, ja, wenn man jetzt sich verletzt und stolpert, gibt es die Pechregel, nach der ja Eis sofort an zweiter Stelle steht. Also kann das vielleicht ja auch für andere Sachen helfen, ne? Nicht nur, wenn man sich irgendwie etwas staucht, reißt oder bricht. Ja, also ich kann das nachvollziehen, dass man das probiert. Und nochmal an alle Eisbader, wenn ihr mit Leib und Seele dabei seid, dann gerne. Macht das weiterhin, weil es gibt halt auch keinen negativen Effekt in dem Sinne. Wer es ausprobieren möchte, vielleicht um Infektanfälligkeit im Winter herabzusetzen, kann es halt tatsächlich auch eine sehr gute Idee sein. Und für den Ausdauersport gibt es jetzt halt nichts, was das aktuell zumindest so belegt, dass das halt dann auch darstellbar wäre.
Ja, wir würden auf jeden Fall die Studien, die du da rausgefunden hast oder rausgelesen hast, in die Shownotes packen. Und an der Stelle würde ich mich fürs Erste bedanken, in der Hoffnung, dass, wie wir schon gesagt haben, mehrere kurzweilige und trotzdem informative Sachen folgen werden in den nächsten Wochen, Monaten und hoffen, dass es euch da draußen gefallen hat. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, dass du wiederkommst sozusagen oder dass heute bin ich bei dir zu Gast, deswegen ist das eine oder andere Miau vielleicht auch zu hören. dass man da nochmal dann wieder zueinander finden. Mich würde es auf jeden Fall freuen und sage an dieser Stelle danke und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Christian, für die Premiere. Und am Ende ist es ja ein Fachgespräch, bei dem ein Mikrofon in der Mitte steht. Alles andere ist vom Setting ja sehr, sehr identisch. Von daher denke ich, kann ich mich auch in Zukunft damit anfreunden.
Okay, sehr schön. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.